Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Ich freue mich, dass Sie sich dafür wieder Zeit nehmen. Diesmal erreichen wir das 10. Kapitel des alttestamentlichen Esra-Buches und damit das Schlusskapitel. Esra gehörte aufgrund seiner familiären Abstammung zu den Priestern des Volkes Israel. Sein Arbeitsplatz wäre eigentlich der Tempel in Jerusalem gewesen. Doch entweder war er selber noch gar nicht auf der Welt, als seine Eltern nach Babylon deportiert wurden, oder er war damals noch ein kleines Kind. Das heißt, einen Großteil seines Lebens verbrachte er fern der Heimat in der sogenannten babylonischen Gefangenschaft. Und während diese Gefangenschaft andauerte, gab es in Jerusalem gar keinen Tempel. Den hatte nämlich der babylonische König Nebukadnezar im Jahr 586 vor Christus zerstören lassen. Die Situation für die Juden änderte sich erst, nachdem der persische König Kyros ihnen offiziell erlaubte, Babylon zu verlassen und wieder nach Hause zurückzukehren. Nur 50.000 etwa machten sich damals als Erste auf den Weg und brachten es tatsächlich fertig, in Jerusalem einen neuen Tempel zu errichten. Jahrzehnte danach kehrte auch Esra mit rund 2.000 weiteren Personen in die alte Heimat zurück. Das heißt, erst als alter Mann bekam Esra zum ersten Mal die Möglichkeit, als Priester am Heiligtum des jüdischen Volkes zu dienen. Die Jahrzehnte in der babylonischen Gefangenschaft hatte er allerdings dazu genutzt, den Menschen auf eine andere Weise einen Dienst zu erweisen, indem er sich nämlich gründlich mit dem Wort Gottes, vor allem mit den 5 Büchern Mose, auseinandergesetzt hat und die Menschen lehrte. Diese besondere Qualifikation mag sogar den Ausschlag gegeben haben, dass der persische König Artasaster, ein Nachfolger von König Kyros, Esra mit einer besonderen Mission nach Jerusalem geschickt hatte. In Kapitel 7 wird Artasaster mit den Worten zitiert: »Du aber, Esra, setze nach der Weisheit deines Gottes, die in deiner Hand ist, Richter und Rechtspfleger ein, die allem Volk Recht sprechen, das jenseits des Euphrat wohnt, nämlich allen, die das Gesetz deines Gottes kennen, und wer es nicht kennt, den sollt ihr es lehren.« Esras Aufgabe bestand also darin, eine zivile, aber auch eine religiöse Gemeinschaft aufzubauen und zu formen. In Kapitel 9 des Esra-Buches wurde berichtet, dass die Voraussetzungen dafür nicht besonders gut waren. Denn unter den heimgekehrten Juden gab es einige, die offenbar schon verdrängt hatten, warum Gott das Volk Israel überhaupt in die babylonische Gefangenschaft geschickt hatte. Unbekümmert ließen sie sich auf Menschen aus den heidnischen Nachbarvölkern ein und heirateten sogar untereinander. Obwohl solche Mischehen auch schon früher dazu geführt hatten, dass die Israeliten auch fremde Götter verehrten. Und Abgötterei war eben eine Begründung dafür gewesen, warum Gott sein Volk in die babylonische Gefangenschaft geschickt hatte. Die spannende Frage ist nun, ob Esra seiner neuen Rolle als Gesetzeslehrer in Jerusalem gerecht werden kann. Ob es ihm gelingen wird, dem Wort Gottes Geltung zu verschaffen und, wie von König Artasaster gewünscht, Richter und Rechtspfleger einzusetzen, die allem Volk Recht sprechen. In Kapitel 9 wurde das Bußgebet wiedergegeben, das Esra sprach, nachdem er erfahren hatte, dass manche von den heimgekehrten Juden schon wieder gemeinsame Sache machten mit den Menschen aus heidnischen Völkern. An dieses Bußgebet knüpft nun der erste Vers von Kapitel 10 an. Dort wird berichtet: Und wie nun Esra vor dem Hause Gottes auf den Knien lag und weinend betete und bekannte, sammelte sich um ihn aus Israel eine sehr große Gemeinde von Männern, Frauen und Kindern. Denn das Volk weinte sehr. Das schier Unglaubliche geschieht. Das leidenschaftliche Gebet Esras rührt die Menschen offenbar an. In Kapitel 9 war ja zu lesen, wie er und einige seiner Leute wirklich geschockt waren, von den neuen Verfehlungen der heimgekehrten Juden zu erfahren. Darüber hinaus aber hatte ganz gewiss auch Gott die Herzen dieser Menschen angerührt, so dass sie sich nun ihrer Schuld bewusst wurden. Vers 2. Und Schechania, der Sohn Jehiels, von den Söhnen Elam, hob an und sprach zu Esra: Wir haben unserem Gott die Treue gebrochen, als wir uns fremde Frauen von den Völkern des Landes genommen haben. Nun, es ist trotz allem noch Hoffnung für Israel. Dieser Schechania wird anscheinend unverhofft zum Sprecher einer größeren Gruppe von Leuten, die ihre Schuld einsehen und sie vor Gott auch eingestehen. Ich halte es für sehr wichtig, dass das Schuldbewusstsein der Menschen sozusagen durch Schechania eine Stimme bekommt. Denn er sagt ganz konkret, worum es geht. Wir haben unserem Gott die Treue gebrochen, als wir uns fremden Frauen von den Völkern des Landes genommen haben. Damit hatten sie nämlich gegen das alttestamentliche Gesetz verstoßen, das Gott seinem Volk durch Mose gegeben hatte. Wenn ich selbst in der Situation bin, vor Gott versagt und gegen ihn gesündigt zu haben, versuche ich ebenfalls, so wie Schechania, ganz konkret zu benennen, was ich als Sünde gegenüber Gott erkannt habe. Gott selbst weiß natürlich, was ich angestellt habe. Doch für mich ist es eine große Hilfe, damit ich nicht in so einem allgemeinen Gefühl von Schuldbewusstsein stecken bleibe. Interessanterweise ist Schechania nicht nur derjenige, der in Worten formuliert, worin die Sünde seiner Glaubensgenossen besteht, sondern er spricht ihnen auch Mut zu. Fast so, als ob er von Gott bereits eine erste Antwort auf ihr Schuldeingeständnis bekommen hätte. Es ist trotz allem noch Hoffnung für Israel. Dann fordert Schechania die Versammlung auf, Vers 3, »So lasst uns nun mit unserem Gott einen Bund schließen, dass wir alle fremden Frauen und die Kinder, die von ihnen geboren sind, hinaustun, nach dem Rat meines Herrn und derer, die die Gebote unseres Gottes fürchten, dass man tue nach dem Gesetz.« Dieser Vers hat es wirklich in sich, denn natürlich sträubt sich sofort alles in mir. Wie kann man nur auf den Gedanken kommen, Frauen und Kinder einfach fortzuschicken, nur weil sie nicht von Kindesbeinen an im jüdischen Glauben verwurzelt sind? So zu handeln, das käme heute natürlich überhaupt nicht in Frage. Damals aber hing davon letztlich der Fortbestand des Volkes Israel ab. Und auch der Fortbestand des von Gott verheißenen Landes, das seine Zeit als Königreich Israel schon längst hinter sich hatte. Es sollte nicht über kurz oder lang an die Heiden zurückfallen. Die konkrete Benennung der Sünde durch Schechania sollte nun also zu ganz konkreten Handlungsschritten führen. Die Entscheidung darüber kann Schechania aber nicht selbst fällen. In seinen Augen ist Esra der richtige Mann, der darüber befinden soll. Und deshalb fordert er ihn auf, ich lese weiter ab Vers 4, »So steh nun auf, denn dir gebührt zu handeln, und wir wollen mit dir sein. Sei getrost und tu es.« Da stand Esra auf und nahm einen Eid von den obersten Priestern, den Leviten und ganz Israel, dass sie nach diesem Wort tun sollten. Und sie schworen. Und Esra ging fort von dem Platz vor dem Hause Gottes und ging in die Kammer Johanans, des Sohnes Eliaschibs. Und er blieb dort über Nacht, aß kein Brot und trank kein Wasser, denn er trug Leid an dem Treubruch derer, die aus der Gefangenschaft gekommen waren. Nach wie vor ist Esra tief betrübt darüber, dass einige, die aus der babylonischen Gefangenschaft nach Juda und Jerusalem zurückgekehrt sind, genau die Sünde begangen haben, die in der Vergangenheit zu Abgötterei geführt hatte. Und unter anderem wegen Abgötterei hatte Gott die Israeliten schließlich in die babylonische Gefangenschaft geschickt. Wie kann man nur so dumm sein, hätte ich wahrscheinlich laut gerufen, wenn ich in Esras Situation gewesen wäre. Er aber zieht sich still in eine der Kammern des Tempels zurück, fastet und betet wahrscheinlich auch und verbringt dort die Nacht. Der Verstoß gegen Gottes Gesetz ist für ihn keine Kleinigkeit. Dass es noch Hoffnung gibt für Israel, wie Schechania gesagt hat, das glaubt er höchstwahrscheinlich auch. Aber für den inneren Prozess der Buße gibt es keine Abkürzung. Man kann nur hoffen, dass dies außer Esra auch die anderen erkennen. Denn geistliche Erneuerung entsteht nicht im Hauruck-Verfahren. Christliche Verkündiger versuchen heute oft, wie sie sagen, die Ungläubigen zur Umkehr zu bewegen. Sie sollen Buße tun. Doch wer umkehren will, muss meines Erachtens erstmal den richtigen Weg kennen. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, predigte Johannes der Täufer und sprach damit vor allem diejenigen an, die schon wussten, was Gott eigentlich von ihnen wollte. Zu einem wirklich ungläubigen Menschen sagten Paulus und Silas dagegen, Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Bleiben wir ruhig noch einen Moment im Neuen Testament, denn im 1. Thessalonicher Brief gibt es eine interessante Stelle, die noch näher darauf eingeht, was passiert, wenn ein Mensch an Jesus Christus glaubt. Paulus erzählt, ihm sei berichtet worden, Zitat, wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott. Bekehrt zu Gott von den Abgöttern, so formuliert es die Lutherbibel. Ebenso gut könnte man es auch so ausdrücken. Ihr habt euch Gott zugewendet und euch von den falschen Göttern abgewendet. Aus all dem ziehe ich die Schlussfolgerung, an erster Stelle steht der Glaube, also die Hinwendung zu Gott. Und erst dann kommt es zur Buße, weil nur ein glaubender Mensch wirklich erkennen kann, wie die Sünde sein Verhältnis zu Gott belastet. Aus meiner Sicht ist es also notwendig, dem Ungläubigen gewissermaßen zuzurufen, Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. So haben es jedenfalls Paulus und Silas getan. Der Aufruf zur Buße und Umkehr hat dagegen innerhalb der christlichen Gemeinde ihren Platz und ist nebenbei bemerkt auch bitter nötig. Wenn wir uns mal im Buch der Offenbarung die sogenannten Sendschreiben an die 7 verschiedenen Gemeinden ansehen, dann fällt auf, dass 5 von ihnen dazu aufgerufen werden, Buße zu tun. Ganz in diesem Sinne sind es im alttestamentlichen Buch Esra die heimgekehrten Juden, die Buße tun sollen, weil viele unter ihnen leichtfertig gegen Gottes Gesetz verstoßen haben. Dagegen käme Esra wohl nie auf die Idee, die Kanaaniter, die Hethiter oder die Jebusiter zur Buße aufzurufen. Der Bericht in Kapitel 10 des Esra-Buches hat gezeigt, dass sich zumindest bei einem Teil der Menschen in Jerusalem innerlich etwas tut. Das Volk weinte sehr, heißt es in Vers 1. Für mich ist das ein Hinweis darauf, dass den Menschen wirklich klar wird, wie sehr sie sich erneut gegen Gott versündigt haben. Und auf dieser Grundlage kann es zu einer geistlichen Erneuerung kommen. Ein Problem der heutigen Christenheit scheint mir zu sein, dass viele Gläubige sehr gleichgültig und selbstzufrieden geworden sind. Der amerikanische Religionsphilosoph Lyman Abbott hat einmal erzählt, dass sein Vater scherzhaft gesagt habe, die Kirche hätte bereits dann allen Grund, dankbar zu sein, wenn jeder gleichgültige Christ durch 10 radikale Gottesleugner ersetzt würde. Was er damit sagen wollte, gleichgültig gewordene Christen schaden der Gemeinde oder der Kirche oft mehr, als es die Ungläubigen tun. Zurück zu unserem Bibeltext. Hier erleben wir nun, dass es in Jerusalem und Umgebung zu einer richtigen Aufbruchsstimmung kommt. Ab Vers 7 wird berichtet, und man ließ ausrufen in Juda und Jerusalem für alle, die in der Gefangenschaft gewesen waren, dass sie sich in Jerusalem versammeln sollten, und wer nicht in 3 Tagen nach dem Ratschluss der Oberen und Ältesten käme, dessen ganze Habe sollte dem Bann verfallen, und er selbst ausgeschlossen sein aus der Gemeinde derer, die aus der Gefangenschaft gekommen waren. Für uns heute hört sich das, was hier geschildert wird, ziemlich radikal an. Aber wir müssen uns wohl klar machen, dass die aus Babylon zurückgekehrten Juden als geistliche Gemeinschaft nur dann eine Chance hatten, sofern sie bereit waren, in ihren eigenen Reihen die Spreu vom Weizen zu trennen. Auch wenn der neue Tempel bereits errichtet war, es wartete noch jede Menge Arbeit auf sie. Und der Wiederaufbau der Stadt Jerusalem konnte nur dann gelingen, wenn alle an einem Strang zogen. Konkret heißt das, wenn sich alle an das Gesetz Gottes halten. Bei denjenigen, die nach dem öffentlichen Aufruf keine Lust hatten, zur fraglichen Versammlung nach Jerusalem zu kommen, konnte man ohnehin davon ausgehen, dass sie sich mit den Zielen der anderen Heimgekehrten nicht so richtig identifizieren konnten. Für manche christliche Gemeinde wäre es sicher auch besser, wenn der eine oder andere diese Gemeinde verlassen würde. So wie ein paar Tropfen hochkonzentriertes Bitteraroma ausreichen, um eine große Menge Wasser bitter schmecken zu lassen, So können auch einzelne Gemeindeglieder die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft ziehen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie es bei uns zu Hause, als ich noch ein Junge war, manchmal gebratene Hähnchen zum Mittagessen gab. Als ich einmal selbst versuchen wollte, ein solches Hähnchen zu zerlegen, warnte mich meine Mutter: Pass bloß auf die Gallenblase auf. Wenn du die aufschneidest, wird ein Großteil des Fleisches ungenießbar und bitter. Ja, man muss sie vorsichtig entfernen, um den Rest nicht zu verderben. Und das gilt im Prinzip eben auch für die christliche Gemeinde. Im 12. Kapitel des Hebräerbriefes heißt es dazu: Seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Wie man eine solche bittere Wurzel aus der Gemeinde entfernen kann, das ist allerdings eine heikle Sache. Auf keinen Fall scheint es mir angemessen, bestimmte Leute aus der Gemeinde hinaus zu ekeln oder einen Zettel in den Schaukasten zu hängen mit den Namen derer, die sich hier nicht mehr blicken lassen sollen. Auch Christen, die eine Gemeinde lieber verlassen sollten, haben das Recht, mit Anstand und Liebe behandelt zu werden. Zurück zu unserem Bibeltext. Die aus Babylon zurückgekehrten Juden wurden also aufgerufen, möglichst vollzählig zu einem Treffen nach Jerusalem zu kommen. Ab Vers 9 wird berichtet: Da versammelten sich alle Männer von Juda und Benjamin in Jerusalem auf den dritten Tag, den 20. im 9. Monat. Und alles Volk saß auf dem Platz vor dem Hause Gottes, zitternd wegen der Sache und des strömenden Regens. Und Esra, der Priester, stand auf und sprach zu ihnen: Ihr habt dem Herrn die Treue gebrochen, als ihr euch fremde Frauen genommen und so die Schuld Israels gemehrt habt. Bekennt sie nun dem Herrn, dem Gott eurer Väter, und tut seinen Willen, und scheidet euch von den Völkern des Landes und von den fremden Frauen. Anders ausgedrückt, seid Täter des Worts und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Dieses Bibelwort steht zwar im neutestamentlichen Jakobusbrief, passt aber auch hier. In den Augen vieler Christen zeichnet sich ja eine gute Gemeinde dadurch aus, dass sie viele unterschiedliche Aktivitäten auf die Beine stellt. Die allerwichtigste Aktivität aber scheint mir zu sein, Täter des Wortes Gottes zu sein und eben nicht nur Hörer. Das gilt übrigens auch, wenn von der Nächstenliebe die Rede ist. Schließlich hat Jesus zu seinen Jüngern nicht gesagt: Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr ständig über die Liebe redet, sondern wenn ihr Liebe untereinander habt. Das heißt, wenn ihr liebevoll miteinander umgeht. Bei den Juden, die sich in Jerusalem versammelt haben, geht es nun aber erst einmal darum, Gott gehorsam zu sein und die Liebe zu ihm in die Tat umzusetzen. Deshalb also die Aufforderung, sich deutlich von den Menschen aus heidnischen Völkern abzugrenzen. Vers 12. Da antwortete die ganze Gemeinde und sprach mit lauter Stimme: Es geschehe, wie du uns gesagt hast. Ich bin mir absolut sicher, dass diese Zustimmung kaum jemandem leicht gefallen ist. So mancher wird mit Tränen in den Augen und nur mit einem dicken Kloß im Hals gesagt haben: Es geschehe, wie du uns gesagt hast. Schließlich bedeutete ihre Zustimmung, sich von Menschen trennen zu müssen, die sie von Herzen lieb haben. Esra zeigt Verständnis für die schwierige Situation, will seinen Glaubensgenossen die Möglichkeit geben, sich ordentlich zu verabschieden. Und weil es inzwischen Bindfäden regnet, verkündet er, weiter ab Vers 14: Aber es ist viel Volk hier, und es ist Regenzeit, und man kann nicht draußen stehen. Auch ist es nicht in ein oder zwei Tagen getan, denn wir haben in dieser Sache viel gesündigt. Unsere Oberen sollen die ganze Gemeinde vertreten, dass alle, die sich in unseren Städten fremde Frauen genommen haben, zu bestimmten Zeiten kommen und mit ihnen die Ältesten einer jeden Stadt und ihre Richter, bis der Zorn unseres Gottes um dieser Sache willen von uns gewendet werde. Die große Versammlung wird also aufgelöst. Jeder Betroffene soll zusehen, dass er zu Hause alles Notwendige in die Wege leitet, um eine bevorstehende Trennung zu vollziehen. Alle, die heidnische Frauen geheiratet haben, sollen dazu an einem ganz bestimmten Tag mit den Ältesten und Richtern ihres Ortes vor den führenden Männern erscheinen, damit Gottes Zorn letztlich von allen abgewendet wird. In den Versen 15 bis 18 geht es darum, wie das alles ganz genau gehandhabt werden kann. Und dann weiter Vers 19. Und sie gaben die Hand darauf, dass sie ihre Frauen ausstoßen, also wegschicken, und einen Widder für ihre Schuld als Schuldopfer geben wollten. Dieses Schuldopfer ist auch ein Zeichen dafür, dass sich alle Betroffenen wieder ganz bewusst unter das Gesetz Gottes stellen wollen. In den nachfolgenden Versen findet sich eine lange Liste all derer, die übereingekommen sind, die schwere Trennung nun auch wirklich durchzuziehen. Innerhalb von 3 Monaten werden 110 Ehescheidungen vollzogen. Gar nicht so viel im Verhältnis zur Gesamtzahl der heimgekehrten Juden. Aber dennoch ist die Sache für die gesamte jüdische Gemeinde recht schmerzhaft. Nach der Aufzählung all derer, die sich scheiden lassen, endet das Kapitel mit der nüchternen Feststellung, Vers 44, diese alle hatten sich fremde Frauen genommen, und nun entließen sie Frauen und Kinder. Dieser letzte Satz ist wirklich nur schwer zu verdauen. Frauen und Kinder müssen das ausbaden, was ihre Männer und Väter verschuldet haben. Denn auch wenn Gott Sünde vergibt, die Konsequenzen, die sich aus dem sündhaften Verhalten ergeben, können manchmal schrecklich sein. Wir sind am Ende von Kapitel 10 und damit auch am Ende des Esra-Buches angelangt. Ist Esra denn nun tatsächlich ein Reformer, wie ich es mehrfach in den zurückliegenden Sendungen behauptet habe, und damit auch ein Vorbild für die christliche Gemeinde? Nun, seine tief empfundene Trauer darüber, dass Gottes Wort missachtet wurde, sein Mitleiden mit den betroffenen Menschen und schließlich auch sein entschiedenes Handeln sind wirklich beispielhaft. Es wäre interessant zu erfahren, auf welche Weise sich Esra in anderen Fällen bewährt hat. Sein Auftrag lautete ja, ich zitiere noch einmal den persischen König Artasaster, Richter und Rechtspfleger einzusetzen, die allem Volk Recht sprechen. Darüber hinaus sollte Esra dafür sorgen, dass alle, die das Gesetz Gottes noch nicht kennen, es kennenlernen. Das Buch Esra bildet mit dem nachfolgenden Buch Nehemia eine zusammenhängende Darstellung der ersten Zeit nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft. Aus diesem Grund wird uns Esra in den Sendungen über das Nehemia-Buch noch öfter begegnen. In der Sendereihe Durch die Bibel stand diesmal das letzte Kapitel aus dem Buch Esra im Mittelpunkt. Was den Inhalt betrifft, so geht es beim nächsten Mal fast nahtlos mit dem Buch Nehemia weiter. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind. Bis dahin auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.